Der Rundgang startet oben. Ein Podcast der Autostadt. Mit Thorsten Tromm.
So, bevor es mit der heutigen Folge losgeht, ein kleiner Hinweis. Vielleicht hast du es in deiner App schon sehen können. Diese Folge ist, sagen wir mal, etwas länger geworden. Warum? Ja, das ist manchmal so, wenn man ins Gespräch kommt und dabei die Zeit vergisst. Im ersten Teil drehen wir das Rad der Zeit noch einmal zurück und schauen uns das Design von Old- und Youngtimern genau an. Wenn du wissen willst, warum der Schweinepolo Schweinepolo heißt, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich verrate mal so viel, es kommt nicht daher, weil er quiekt. Wenn dir das zu technisch ist oder auch vielleicht ein bisschen vor deiner Zeit, dann lass uns zur Minute 38 springen, denn dort geht es nach einem schnellen Kaffee in die Autostadt zu den neuen Design-Ikonen, wie diese entstehen und ob Design auch nachhaltig sein kann. Du entscheidest, wo wir zusammen mit Andreas Mint in diese Folge starten. Also, auf geht's! Hallo und willkommen. Diese Folge hat den Titel Spurensuche in der Welt der Formen. Dafür sind wir heute im Depot der Autostadt. Das ist, sage ich mal, eine große Halle, in der Oldtimer stehen, die gerade keinen Platz im Zeithaus haben, dem markenübergreifenden Museum der Autostadt. Kann man übrigens auch Besuche buchen, erkläre ich dir nachher, wie das geht, aber sollte man auf jeden Fall machen. So, ich habe gesagt, Spuren suchen. Spurensucher, das wird Andreas Mint sein. Bevor wir die Treppe hier im Depot der Autostadt in Wolfsburg hochsteigen, erzähle ich mal, was ich über Andreas herausgefunden habe. Er ist 1969 in Bingen am Rhein geboren und wuchs in Wolfsburg auf. Schon mal eine gute Voraussetzung. Später studierte er an der Fachhochschule für Gestaltung in Pforzheim. Nach dem Studium startete er seine Laufbahn 1996 im Volkswagen-Konzern. Andreas, was steht heute auf deiner Visitenkarte?
Das ist eine gute Frage. Nein, ich bin jetzt Leiter vom Volkswagen Design und das ist eine globale Funktion. Nicht nur in Europa, sondern auch in den Regionen weltweit machen wir das Design hier in Wolfsburg. In Zusammenarbeit natürlich mit den Studios dort.
Also du bleibst weiterhin in Wolfsburg?
Ja, ganz genau. Ich fühle mich wohl in Wolfsburg. Ja, wir haben unser Designstudio hier und ja, heute sind wir im Lager hier und ich finde es fantastisch, mal ein bisschen zurückzugucken. Und ich habe auch schon Dinge entdeckt hier, an denen ich gearbeitet habe.
Oh, da kommen wir gleich mal zu. Der Rundgang, der startet hier im Depot der Autostadt in Wolfsburg. Ja, das ist im Prinzip ja sowas für dich wie so eine Zeitreise zurück in die Jugend. Ne? Du bist hier aufgewachsen, obwohl du mehr als 400 Kilometer südlich das Licht der Welt erblickt hast. Du bist dann irgendwann nach Wolfsburg umgezogen. Wahrscheinlich früher haben deine Eltern bestimmt warum, ne?
Ja, ganz genau. Mein Vater hat vorher in Rüsselsheim gearbeitet bei Opel, ja, und ist dann 1974 war das zu Volkswagen gekommen und hat schon als Designer dort gearbeitet. Und ich bin natürlich mitgekommen. Ich war da 5 Jahre alt und das war eigentlich toll. Aber das Erste, was ich erlebt habe hier in Wolfsburg, ist, dass man mir meinen hessischen Dialekt aberzogen hat innerhalb von 2-3 Wochen.
Hat geklappt?
Hat geklappt, ja. Der ist jetzt weg, ja.
Ich habe das gerade so gehört, das Thema Design liegt also bei euch irgendwie in der Familie. Kennt man heute noch die Autos, an denen dein Papa mitgearbeitet hat?
Ja, natürlich, die kennt man immer noch. Herausragend, würde ich sagen, war der Polo der zweiten Generation, hat er dran gearbeitet, aber auch an vielen anderen Fahrzeugen. Hat bestimmte Dinge auch am Golf 2 gemacht zum Beispiel. Und ja, damals war das so, dass die Designer sehr durchgemischt waren, auch als Team an dem Auto gearbeitet haben. Also es war nicht nur immer nur eine Person, die an den Autos gearbeitet haben, sondern mehrere Leute.
Was heißt durchgemischt? Die haben dann spezielle Teile entwickelt? Also was weiß ich, keine Ahnung. Der eine hat dann Seitenansichten gemacht oder Frontansichten oder Innenräume?
Ja, so kann man sich das vorstellen. Ja, die Aufgaben wurden aufgeteilt und alle haben so ihren Teil dazu beigetragen. Ne? Aber mein Vater hat eher im Exterieur gearbeitet und nicht im Interieur. Also das heißt, ja, die Außenhaut. Das war das, was er gemacht hat in der Zeit.
Durfte er sich das aussuchen oder wurde ihm das irgendwann zugeteilt, wo es hieß, du machst das jetzt?
Ja, ich glaube, bei Volkswagen wurde das in den Zeiten auch zugeteilt. Ne? Das war auch schon so. Ich habe das ja selber noch erlebt, als ich zu Volkswagen gekommen bin. Im Jahr 1996 bin ich auch zugeteilt worden, einer Abteilung. Das war schon damals schon so eher aufgeteilt. Heute sehen wir das viel lockerer und mischen das eher durch, dass jeder mal eine Chance hat, seine Ideen zu verwirklichen.
Du hast eben gesagt, als du zugeteilt wurdest. Also war es für dich denn schon immer klar, dass du Autos irgendwann mal designen wirst? Oder andersrum, ja. War für dich schon immer mal klar, ich werde irgendwann mal Chefdesigner bei VW?
Nee, das das war überhaupt nicht klar am Anfang. Aber ich habe natürlich, weil ich hier aufgewachsen bin, mein Herz auch verloren daran, an viele Dinge. Ich habe zum Beispiel, muss ich vielleicht mal erklären, dass den ersten Kinofilm, den ich gesehen habe, hier in Wolfsburg war das, da war ich 5 Jahre alt, bin ich mit meinem Vater hingegangen, das war ein Herbie-Film im Imperialkino hier in Wolfsburg, und da stand sogar auch noch ein Herbie vor der Tür. Ja, also ein Käfer damals mit den Herbie-Aufklebern stand vor der Tür, und das hat mich so tief beeindruckt als 5-Jähriger, dass ich seitdem vielleicht eine Schraube im Kopf habe, ja, kann man sagen.
Lach nicht, aber den hatte ich auch im Kinderzimmer stehen.
Ja, also das natürlich, ich habe seitdem dann nur noch Käfer gemalt, ne? Also das, da war ich wirklich total Fanat, Autos zu zeichnen und speziell diesen Käfer, diesen Herbie. Ja.
War es für dich immer sicher, dass du dich ausschließlich um Autos kümmern wirst, oder hast du auch mal irgendwie so an Industriedesign gedacht? Ich war neulich mal bei Pininfarina und war ganz überrascht, dass in deren Büros ja neben Ferraris auch Kaffeemaschinen, Wasserflaschen, Boote und sogar Gebäude entstehen.
Ja, natürlich, das ist auch toll, ne? Speziell Architektur, Gebäude ist ja Architekturdesign, wenn man so will, und das ist faszinierend, und die Brücke, die man da dazwischen schlagen kann, ist absolut faszinierend. Ich war vor kurzem auf einer Ausstellung von Sir Norman Foster, der Architekt ist in London, und der hat eine Autosammlung und hat dort die Verbindung zwischen seinen Autos und der Architektur aufgezeigt. Und es war völlig faszinierend, was er da aufgetischt hat.
Also der ist von den Autos inspiriert worden, wie die Gebäude jetzt aussehen?
So rum oder andersrum sogar, ne? Also es gab viele Autos, die Gebäude von ihm beeinflusst haben. Da gab es zum Beispiel einen Citroën HY, der hat ja so eine Wellblechstruktur, aus der hat er dann mal eine Lagerhalle gemacht zum Beispiel und hat dann das aufgezeigt, hat dann das Auto dorthin gestellt und dann die Bauzeichnung für die Lagerhalle. Und das fand ich ja so toll, ne? Diese Verbindung dazwischen. Und man sieht auch zum Beispiel im Beginn Bauhausarchitektur mit einem alten Voisin davor, der eine ähnliche Gestaltung hatte. Also völlig faszinierend, ja. Le Corbusier war der Architekt, der diesen Voisin hatte, und vor dieser Architektur sah das völlig fantastisch aus, weil es wirklich toll zusammengepasst hat, auch jeweils in der Zeit.
Du sag mal, ist das wahr, dass Designer immer in der Zukunft leben? Also du musst ja eigentlich schon wissen, was in den nächsten Jahren up-to-date ist. Also um zu wissen, was uns in 5 Jahren cool vorkommt, was wir neu und sympathisch finden und was wir dann inzwischen irgendwann auch wieder als alten Hut empfinden.
Ja, absolut, das müssen wir. Dazu sind wir verpflichtet, ne, in die Zukunft zu schauen. Und das ist auch nicht immer nur leicht, natürlich. Und wir haben da verschiedene Methoden, das zu tun. Wir lassen uns auch inspirieren von Dingen, die in der Zukunft stattfinden sollen, auch in der Architektur zum Beispiel. Da gibt es ganz viel, was man entdecken kann und was man dann übersetzen kann ins Autodesign, ne? Also es gibt zum Beispiel manchmal faszinierende Flugzeuge, die total fantastisches Design haben und von dem man sich inspirieren lassen kann. Ja, man sieht das ja ganz stark. Das hat es ja sehr, sehr stark in den 50er Jahren gegeben, wo die Amerikaner vorhatten, zum Mond zu fliegen. Ja, das war ja das Ziel, was man ausgerufen hat Ende der 50er, und so sahen dann die Autos auch aus, ne? Und
du meinst diese riesigen Heckflossen?
Richtig, ganz genau. Die waren ja beeinflusst von diesem Ziel, ne? Von diesem optimistischen Ziel, das damals die Gesellschaft hatte, zum Mond zu fliegen. Und das ist also immer ein Ausdruck der Zeit, des Zeitgeistes. Das finde ich auch das Faszinierende. Das sieht man auch sehr schön in der Ausstellung in der Autostadt, dass der Zeitgeist immer das Design beeinflusst von den Fahrzeugen.
Du arbeitest wahrscheinlich jetzt an Autos der Generation, die in, weiß ich nicht, 5 Jahren auf den Markt kommen oder 10 Jahren, oder?
Ja, richtig. Das ist die normale Zeitspanne. Wir brauchen ja 4 Jahre, um ein Auto zu entwickeln. Das heißt, man muss 4 Jahre nach vorne gucken. Und das Lustige ist, man kann, wenn man teilweise in Kliniken geht, also in so Kundenbefragungen.
Das ist jetzt kein Krankenhaus, das müssen wir erklären. Kliniken ist zwar, weil es klinisch rein ist und weil es innen drinnen, glaube ich, auch wirklich aussieht wie im Krankenhaus, aber das ist eigentlich ganz was anderes.
Ja, das genau, ich muss das ein bisschen erklären. Das ist ein Marketingwerkzeug. Da nimmt man also eine große Stadthalle und stellt da das Designmodell rein und dazu die Vergleichsfahrzeuge von den Konkurrenz. Und dann fragt man Kunden, was sie besser oder schlechter finden. Das nennt man Klinik. Wie gesagt, das ist ein Marketingwerkzeug, um rauszufinden, wie gut oder schlecht das Modell dann ist. Und dann gibt es auch eine Benotung davon, und da sind wir natürlich immer dabei und schauen, wie die Kunden das jetzt beurteilen. Und das ist in dem Moment, das ist das Lustige, findet man manchmal raus, dass man mit dem Auto zu weit gesprungen ist, zu sehr in die Zukunft gearbeitet hat. Dann aber 2 Jahre später, wenn das Auto dann auf den Markt kommt, oder 3 Jahre später, dann findet man raus, es war vielleicht genau richtig. Das war genau richtig zu der Zeit. Das habe ich erlebt beim Golf 7 zum Beispiel. Der wurde als sehr futuristisch eingestuft in den frühen Kliniken, also als zu futuristisch vielleicht. Und später, als er auf den Markt gekommen ist, war genau richtig.
Du hast eben gesagt, man stellt Vergleichsfahrzeuge der Konkurrenten daneben. Ja. Hast du dann in dem Moment einen aktuellen, ich nehme jetzt mal einen Opel Astra genommen oder einen Ford Focus, ein aktuelles Modell, ja, und hast diesen futuristischen Golf 7 daneben stehen gehabt? Oder hast du irgendwelche anderen futuristischen Modelle der Hersteller versucht weiterzuentwickeln?
Nein, das nicht. Wir haben natürlich die aktuellen Modelle daneben und vergleichen das mit den aktuellen Modellen. Und ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit von diesem Werkzeug oder in diesem Prozess, dass man schon ein bisschen vorausschauen muss. Ne? Man kann nicht das mit dem Straßenbild jetzt vergleichen. Ne? Man muss schon einen Schritt weitergehen. Und das ist manchmal nicht leicht, sich dort durchzusetzen als Designer, ne? Mit dem Blick nach vorne.
Du verrätst mir mal am Ende dieses Podcasts, wenn keiner mehr zuhört, wie ich mich für so eine Klinik bewerben kann. Ich bin total neugierig.
Ja, das ist natürlich super geheim. Also daran zu kommen, dass...
Das verrätst du nicht mal mir.
Genau. Man darf noch nicht mal mit seinem Auto dort in der Nähe parken, dass die Kunden nicht den Verdacht haben, von welcher Firma jetzt diese Veranstaltung ist. Also auch das wird ganz clean gehalten, ganz rein, dass man wirklich nicht verrät, wo das stattfindet oder wer das da ist. Und das ist auch wichtig, damit, sag ich mal, die Kunden nicht einschätzen können, von wem wird das veranstaltet. Das ist ganz wichtig.
Okay, ich bin nicht dabei. Du hast eben gesagt, du bist Chefdesigner. Das bedeutet ja nicht, dass du jedes neue Auto ganz alleine entwickelst, sondern es sind ja ganz viele Menschen dabei, mit denen du neue Ideen eben halt entwickelst.
Nee, das ist ein super Punkt, was du gerade ansprichst. Das ist sogar super wichtig. Wir sind 380 Leute, Designer, in der Designabteilung, in der jeder eine Rolle hat. Jeder spielt zusammen in einem großen Orchester und da gehört jeder dazu. Ja, und jeder macht dort Design. Und das finde ich sogar super wichtig, dass man darüber mal spricht und sagt, dass wirklich alle dazugehören. Jeder hat seinen Beitrag dort und so entsteht das Design. Das ist keine Einzelleistung. Das ist eine Teamleistung. Und das hat man sogar im Modedesign, wenn man anschaut, da gibt es den großen Karl Lagerfeld, aber der hat auch ein großes Team. Der hat ja auch hunderte von Leuten, die für ihn arbeiten. Also es entsteht immer aus einer Teamleistung so ein Ergebnis.
Sind das Spezialisten? Also gibt es jetzt jemanden, der Designspezialist für Türgriffe ist?
Ja, sowas haben wir natürlich auch. Wir haben auch Detaildesigner. Ja, das haben wir auch. Wir haben auch zum Beispiel Räderdesign, Leuchtendesign. Dann haben wir Mitarbeiter, die animieren das dann. Also die Animationen, die man sieht in den Leuchten. Das sind auch Designer, die das machen. Und wir teilen das schon ein bisschen ein, weil man wirklich Experte sein muss. Man muss sehr viel wissen darüber. Also das technische Wissen ist riesig geworden, zum Beispiel für einen Scheinwerfer. Ne? Früher waren das ja nur Oberflächen, die geriffelt waren, das war's. Aber heute spielen sich richtige Welten dahinter ab. Ja? Und ein Scheinwerfer bildet einen Charakter, ein Auge, ein menschliches Antlitz, wenn man so will, um zu sehen, welchen Charakter das Fahrzeug hat. Ne? Das drücken wir aus über die Scheinwerfer.
Da komme ich jetzt wieder nochmal zu dem Thema in die Zukunft blicken zurück. Also hast du denn schon vor 5 oder 10 Jahren gewusst, dass diese LED-Technik so entscheidend gerade mal Scheinwerfer verändern wird?
Ja, natürlich kann man das vorhersehen. Wir schauen immer auf neue Technologien. Wir gucken uns zuerst neue Technologien an und dann im zweiten Schritt überlegen wir, welche Gestaltung man damit machen kann. Deshalb gehen wir ganz oft in eine Vorausentwicklung. Wir haben ja eine frühe Phase auch, in der wir, darüber haben wir ja gerade gesprochen, normalerweise schauen wir 4 Jahre in die Zukunft, aber wir haben auch eine Vorentwicklung. Da schauen wir natürlich weiter. Da gucken wir uns neue Technologien und Innovationen an und leiten daraus eine Gestaltung ab. Sehr oft können wir die dann darstellen in einem Showcar, wie dem ID.Code zum Beispiel. Und dann braucht es wiederum ein paar Jahre mehr, um das in die Serie zu übersetzen, weil wir da sehr weit springen. Der ID.Code hatte zum Beispiel einen Wald aus LEDs, ja, der richtig Tiefe hatte. Die LEDs waren nicht nur an der Oberfläche, sondern gingen in die Tiefe. Und dadurch konnten wir eine Lichtwolke generieren, mit der man dann gestalten kann. Und das haben wir an dem Auto gezeigt. Und es sieht fantastisch aus. Das hat die Leute total inspiriert. Und es ist super gut angekommen. Also müssen wir jetzt zusehen, wie wir das übersetzen in die Serie.
Und 4 Jahre hast du noch Zeit.
Ja, richtig, genau. Also erstmal haben wir das erforscht, wenn man so will. Wir hatten diese Idee, ein 3D-Licht zu machen, nicht nur 2D, sondern 3D. Das ist super gut angekommen und es gibt einem natürlich Rückenwind für eine Serienentwicklung. Also wollen wir diese Tiefenanimationen für Volkswagen besetzen auch. Wir wollen sagen, das ist unser Charakter. Ne? Man braucht für einen Volkswagen sympathisches Gesicht, also sympathische Augen und die Augen sind 3D. Auch ein menschliches Auge hat Tiefe. Das ist nicht nur an der Oberfläche, das ist ein totes Auge, sondern ein richtiges Auge hat Tiefe. Und das ist das Tolle, das wollen wir darstellen an einem Auto. Das wollen wir übersetzen.
So, und wenn du jetzt sehen könntest, wie seine Augen leuchten, dann kann ich dir jetzt schon sagen, in 4 Jahren werden wir das in den Autos sehen. Ja. Andreas, lass uns mal über was anderes reden. Wir sind ja jetzt hier in der Autostadt, unweit vom VW-Stammwerk. Wie wichtig ist eigentlich für das Volkswagen-Design, dass es hier entsteht? Also nicht in Rom, Los Angeles oder an irgendwelchen hippen Orten.
Ja, also dazu kann man sagen, also erstmal haben wir Mitarbeiter, die international sind. Also wir haben wirklich aus allen Ländern Mitarbeitern. Wir sitzen zwar hier, ja, und es ist wichtig auch, und es gibt auch uns den Charakter, aber wir sind auch sehr international. Ja, also wir haben Mitarbeiter aus Brasilien, aus China, ja, aus Nordamerika, aus Italien und Frankreich. Und das ist das Tolle, das macht's auch aus. Also wir haben persönlich internationale Hintergründe und das finde ich auch wichtig, weil wir wollen ja die Autos auch international verkaufen. Das heißt, wenn wir jetzt Designer haben, die sich damit auskennen, mit anderen Regionen in der Welt, dann ist das für uns sehr wichtig. Dieser Einfluss ist wichtig. Ja, wir haben zwar unsere Wurzeln hier in Niedersachsen, in Wolfsburg, aber trotzdem müssen wir schauen um die Welt rum, was es da so gibt, ja, und Kulturen verstehen, die es da gibt. Und das finde ich einen ganz spannenden Teil auch, wenn man nach China schaut und guckt, wie sich dort die künstlerische Szene entwickelt, ja, und wie viel Tiefgang das eigentlich hat und wie viel, was für tolle Künstler es da gibt. Ich war vor kurzem in Peking in einer tollen Ausstellung, die mich total begeistert hat. Und das muss man sich alles anschauen, finde ich, damit man genug Inspiration hat, um die Zukunft zu gestalten.
Früher habe ich gehört, hat man immer davon geträumt, Weltautos zu machen. Also so one size for all, ein Auto, was für alle Regionen passt. Das widerspricht dem ja eigentlich, ne?
Ja, das stimmt. Also erstmal, früher gab es so diese Einstellung, das ist so ähnlich wie bei Coca-Cola, das war weltweit gleich, oder McDonald's. Wo immer man hinfährt, ist das alles gleich. Aber wenn man dann hinschaut, ist es dann doch nicht so gleich. Es gibt dann doch lokale Unterschiede und wir haben jetzt immer mehr, sag ich mal, auch lokale Gesetze, die sich unterscheiden zu uns. Ja, also manchmal werden bestimmte Motoren oder bestimmte Antriebstechniken subventioniert und da muss man natürlich für diesen Markt dann dort genau wissen und schauen, was das bedeutet. Oder Sicherheitsgesetze sind um die Welt unterschiedlich. Und diese Unterschiede werden immer größer und immer stärker. Und das führt auch dazu, dass wir eine unterschiedliche Gestaltung brauchen. Und die Geschmäcker sind sehr unterschiedlich. Das ist auch sehr interessant, speziell wenn ich jetzt mal nach China gucke. Wir haben ja ein Joint Venture in Nordchina und in Südchina. Dazwischen sind Tausende von Kilometern. Und wenn ich das mal vergleiche mit Europa, dann ist das ja ein Abstand wie von Finnland nach Portugal. Und da habe ich ja auch ganz unterschiedliche Kulturen und Kunden. Und genau das Gleiche ist, findet man auch in China. Das ist wirklich nicht nur ein Land, sondern das sind ganz viele Länder.
Ja,
das
es gibt ihn nicht, den typischen Chinesen.
Nein, es gibt ihn einfach nicht. Da gibt es Riesenunterschiede zwischen Nordchinesen und Südchinesen. Und das muss man auch wissen. Das muss einem klar sein, dass man da auch eine Differenzierung, über eine Differenzierung nachdenken kann. Das ist ganz wichtig.
Klingt super spannend. Ich will ja gleich mit dir nochmal in die Autostadt, aber wollen wir hier vorher nochmal durchs Depot gehen und du darfst dir mal ein Auto rauspicken, über das du mir was erzählst?
Ja, ich finde es faszinierend. Also auch das Lager hier. Ich bin ein großer Autobuch-Fan, habe eine Riesensammlung und ich sehe im Hintergrund schon, ich würde mich am liebsten hier eingraben für ein paar Tage und nicht mehr rauskommen.
Los komm, bevor wir runtergehen, wir gucken mal, ob wir was über den Polo 2 finden. Du hast gesagt, das ist das Auto von deinem Papa. Ja. Vielleicht gibt's hier Unterlagen.
Ja, fantastisch. Lass uns mal gucken. Lass uns mal ein bisschen wühlen.
Guck mal, hier gibt's einen Schrank. Da steht vor VW Polo. Oh, da sind noch solche Hängeregister drin.
Ja.
Und hier gibt es einen Polo C Formel E. Oh, ich bin ja auch schon etwas älter und ich kann mich da auch noch dran erinnern. Polo C, klar.
Ja.
Formel E, ein ganz seltenes Modell, hat kaum einer gekauft.
Ja, ich glaube, das ging damals um
Spritsparen. Ja.
Ne? Und es war auch damals schon ein Riesenthema, weil es immer teurer wurde. Ne?
Aber der Formel E war teurer als der normale, darum hat ihn keiner gekauft.
Ja, verrückt, ja, weil man kann Benzin sparen damit, aber man muss erstmal mehr Geld ausgeben. Das ist natürlich ein Problem.
Und in den 80er Jahren war der Sprit teilweise fürs Verhältnis relativ teuer. Heute lachen wir drüber.
Ja, richtig, genau. Was damals Deutschmarkpreise waren, sind heute Europreise oder viel, viel mehr. Ja.
Nee, ich glaube nicht, dass du, warte mal, jetzt muss ich umrechnen. Was kostet der Liter? Sprit kostet 1,80 Euro. Eine Mark 80. Nee, hat er nie gekostet.
Okay, aber das stimmt, so teuer war es gar nicht. Aber ich kann mich erinnern, da gab es so einen 80er-Jahres-Song von Markus.
Kostet der Sprit auch 2,10 Mark.
Genau, scheißegal, es wird schon gehen. Ne? So ging es weiter.
Das war aber utopisch. Also wir waren irgendwo, ich glaube bei 1,50 Mark oder sowas. Also 2,10 Mark war unglaublich.
Ja, 2,10 Mark war weit hoch gegriffen. Ja, und jetzt ist man froh, wenn man das in Euro bezahlt.
Ja, los komm, wir gucken mal in die Unterlagen rein. Was findet sich da?
Also wir haben erstmal hier, ja, hier ist ein Fahrzeugschein oder ein Fahrzeugbrief. Und wir haben aus der Gutachtenzentrale was. Und wir haben ja mehrere Kopien hier. Was haben wir hier?
HJS, das sind normalerweise Auspuffsysteme.
Ach, das sind, glaube ich,
Ersatz. Katalysator, der hat einen Katalysator gekriegt.
Ja, ganz genau. Das war, glaube ich, eine Reparaturrechnung jetzt hier. Ne?
Nee, ich glaube, der ist sogar nachgerüstet worden. Der ist nachgerüstet worden. Die hatten damals auch noch gar keinen Katalysator.
Ja, Cut-Nachrüstung.
Stimmt.
Er hat eine Cut-Nachrüstung bekommen.
Das steht noch ein Preis drin?
Ja, Wahnsinn. Ach, und hier haben wir ein Prospekt mit Preislisten.
Das
ist auch interessant. Das sind D-Mark-Preise hier. Also, wir fangen mal an mit dem Basismodell 29 kW. 29 kW, das sind...
Das musst du jetzt mal in PS umrechnen.
Ich glaube, es sind 45 PS.
Das ist der Einsteiger gewesen,
so,
genau.
Der hat 12.000 Mark gekostet, 12.700, also
so,
6.000 Euro.
Na komm, ich leg ein bisschen was drauf. Ich sag mal, der kostet 7.000 Euro. Ja. Andreas, das Auto, was in 4 Jahren auf den Markt kommt, kriegst du das für den Preis hin?
Ja, wird schwer. Wir fighten hart, aber also wir gucken mal, was wir hinbekommen. Das ist Modelljahr 85, also noch gar nicht so lange her. Ich konnte das schon...
Weißt du, wann ich meinen Führerschein gemacht habe?
Nee, wann?
86.
Okay. Ich war zu der Zeit 16 Jahre alt. Ja, also das ist die Preisliste hier. Ach, und hier finden wir noch ein Prospekt dazu.
Ja.
Auch ganz toll.
Ach, guck mal hier. Mit,
gelbes Prospekt.
Mit Aufkleber des Autohauses.
Ja, in Krefeld.
Tölke und Fischer.
Ja, Tölke und Fischer in Krefeld.
Steht okay. Eine Telefonnummer drauf. Ruf ich nachher mal an.
Hier sind tolle Farben. Ne? Das erste.
Ein Braunmetallic.
Ja, so kupferhaft. Ne? Braunmetallic, genau, Stahlfelgen.
Würdest du heute sowas nochmal nehmen, so eine Farbe?
Ich würde sogar sagen, super, das ist eine fantastische Farbe. Ne? Gerade, glaube ich, dass Farben manchmal wiederkommen, weil man sie länger nicht gesehen hat. Könnte ich mir vorstellen, die Farbe wieder zurückzubringen. Ja, das ist ein Kupferstich, ist in dem Braun.
Okay, blätter mal weiter, da gibt es bestimmt noch irgendwas Knalliges. Da ist auch noch Braun.
Die gleiche Farbe.
Innen drinne Braun, auch etwas, was man irgendwann gesagt hat, um Gottes Willen. Und heute finde ich es richtig cool.
Ja, deshalb liebt man das ja auch, weil man tolle Erinnerungen daran hat. Ne? Als du deinen Führerschein gemacht hast, wir waren jung.
Wir brauchten das Geld.
Genau, wir fühlen uns sofort daran erinnert. Ja, hier sehen wir nochmal, das ist noch ein anderes Prospekt.
Guck mal, da gibt es noch Sitze, die sind, wie beschreibe ich das denn jetzt? Also ja, die sind braun, grau, rosa.
Türkis und rosa. Ja, also wenn man sich vorstellt, diese Skianzüge aus den 80ern,
ja.
Diese LH oder wie hießen die, ne? Die sehen sehr ähnlich aus, sage ich mal. Ne?
Mutig.
Sehr zeitgeistig.
Würde man das heute noch machen? Nein.
Ja, wohl eher nicht. Aber man sieht, in Trainingsanzügen kommt das eigentlich schon wieder zurück. Also es wird schon wieder cool. Ne? Das, was in den 90ern mal war.
Du machst mir Angst.
Ja, diese Dinge kommen immer wieder zurück. Das sieht man.
Versprichst du mir, dass das in 4 Jahren nicht in den Autos ist? Bitte.
Verspreche ich dir. Okay. Danke. Dann gehen wir zurück in die 80er, würde ich sagen.
Ja.
Wir gehen mal weiter durch hier. Also die Farben sind wirklich toll, weil man die heute gar nicht mehr kennt.
Ein so, oranges Auto.
Ganz simpel ausgestattet. Man sieht, im Kofferraum ist eigentlich nur Blech.
Ja.
Da gab es auch keinen ausgeschlossenen Kofferraum. Ganz primitives Auto, aber irgendwie toll. Es hat eine tolle Ausstrahlung.
Da fällt mir gerade ein, dieses Auto hieß im Volksmund auch Schweinepolo. Weißt du, warum der Schweinepolo hieß?
Ja, weil hinten Schweine reinpassen.
Ist das wirklich so?
Ich glaube ja.
Also irgendeiner hat mal gesagt, der sieht von der Körperform aus wie ein Schwein. Finde ich irgendwie nicht.
Weil er vielleicht so einen langgestreckten Bauch hat und kurze Beine. Ne? Und er hängt ein bisschen durch. Das muss ich auch sagen. In der Seitenansicht sieht man, ich weiß nicht, ob hier eine Seitenansicht drin ist.
Ich glaube vorne auf der ersten Seite.
Der Schweller war ein bisschen durchhängend und die Brüstung auch. Moment, da erste Seite, ja. Ist leider von oben fotografiert, nicht von unten, aber er hing ein bisschen durch. Der ganze Wagen hatte keine positive Spannung und ich glaube, da ist auch ein Grund dafür, dass er so einen hängenden Bauch hat. Ne? Das könnte ich mir zumindest vorstellen.
Und es war, glaube ich, damals bei den kleinen Wagen auch das erste Steilheckmodell, ne?
Richtig, genau, ja. Das war das Innovative, dass man damals eben gesagt hat, ja, wenn man so ein kleines Auto hat, warum schaffen wir nicht mehr Raum da drin, ne? und machen den einfach mal aufrecht.
Im Prinzip so wie ein Kombi, genau.
Richtig. Und dann kompensiert man ein bisschen das Kleine von dem Auto und hat mehr Platz da drin. Und es war ja auch fantastisch. Und das Tolle als Ergebnis für mich war, dass es sehr viel Charakter gegeben hat. Er hat ja einen besonderen Charakter bekommen und war wiedererkennbar. Wiedererkennbar, sagen wir immer gleich, ikonisch dazu. Ja, ikonisch hört sich so hochtrabend an, aber das ist eigentlich das Wiedererkennbare. Mhm. Das ist eigentlich faszinierend. Ja, und das nennt man dann später ikonisch, nachdem es dann 20 Jahre alt ist oder 30 Jahre. Aber es startet erstmal als besonderer Charakter. Und das ist auch was wir lernen können für die Zukunft, zu sagen, lass uns doch mal was Ungewöhnliches machen an der einen oder anderen Ecke, was erkennbar ist, was nicht im Mainstream mitschwimmt, sondern was heraussticht und das wird dann eine Ikone.
Also man kann es planen, Ikonen zu bauen?
Ich würde sagen, ja, es muss erkennbar sein, es muss wieder erkennbar sein. Ja, also wenn ich von 100 Meter Entfernung ein Auto erkennen kann, dann wird es ikonisch, automatisch.
Also auch Autos, die ja irgendwann mal zu ihrer Lebzeit als hässlich empfunden worden, findest du ja 10 oder 20 Jahre später als ikonisch. Also zum Beispiel dieser Dreisitzer, Matra Bagheera, da saßen drei Leute nebeneinander. Ja, ja. sah also damals komisch aus und die hat gesagt, wie kann man sowas heute nur machen? Ja. Jetzt sind die fast alle weggerostet, aber wenn du so ein Auto heute siehst, denkst du so, wow, der ist auch sofort erkennbar.
Ja. Er sticht raus einfach. Ne? Er war natürlich relativ selten, so dass es dann nicht ganz so ikonisch geworden ist, weil die Leute ihn nur selten gesehen haben. Ja, das ist das Außergewöhnliche vielleicht, aber wenn man sich anschaut, ein Käfer zum Beispiel mit den runden Kotflügeln und so weiter, er war ja sehr, sehr erkennbar. Wenn man, sag ich mal, die Autos von damals alle gesehen hat, aus den 60er Jahren, da gab es ja die Ente, den Mini und den Käfer und die waren untereinander so unterschiedlich, dass sie eigentlich sehr ikonisch waren. Ja.
Da gucken wir vielleicht gleich nochmal, wenn wir unten sind. Wir verlieren uns hier langsam im Blätterwald. Ja. Andreas, wir müssen runter, weil ich habe dir ja versprochen, du darfst mir ein Auto erklären und ich suche mir unten aus der Sammlung auch noch eins aus und da erzähle ich dir was. So, komm, wir gehen runter.
Super, okay, ich freue mich. Lass uns losgehen, jawohl.
So, wir sind jetzt mal runtergerannt und wir haben es geschafft. Wir sind an einem Käfer gelandet und ich muss Andreas erstmal zurückholen. Der wollte schon da einsteigen. Nein, du bleibst jetzt erstmal hier und erzählst mir, warum dieser blaue Käfer.
Erstmal muss ich sagen, ich fühle mich wie eine Maus im Käseladen. Ja. Also am liebsten würde ich überall gleichzeitig hinlaufen. Drüben stand ein Lamborghini Miura zum Beispiel, auch fantastisches Auto, wunderschönes Auto.
Auch da habe ich gesagt, nicht einsteigen, komm, wir gehen erstmal weiter.
Richtig, lass uns erstmal alles angucken und hier stehe ich jetzt und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es ist wirklich faszinierend. Speziell für mich als Käferfan finde ich das toll, diese Reihe. Hier stehen 40, 50 Käfer, ich weiß gar nicht.
Alle Farben, alle Baujahre.
Ja, alle Baujahre, alle Farben. Man kann es sehr schön untersuchen, auch wann wurde was geändert. Ja, das kann man alles hier sehen. Also absolut tolle Sammlung, muss ich
sagen. Warum ist es jetzt dieser hellblaue aus dem Jahr 1956, weit vor unserer Geburt?
Ja, richtig, genau. Da muss ich sagen, der gefällt mir einfach am besten von allen Baujahren. Sogenannte Ovali heißt er, also mit dem ovalen Heckfenster. Also nicht das Brezelfenster, sondern eins weiter. Baujahr 56, Ovalfenster, weil es einfach wunderschön ist.
Und ich habe eben auf die Farbe geguckt. Das ist sogar schon Metallic. Ist das Original? Hat man 56 schon Metallic-Farben gemacht?
Ja, man hat sehr früh Metallic-Lacke schon entwickelt. Dazu kann ich vielleicht erzählen, es gab den Chefdesigner von GM, der hat das in den 30er Jahren entdeckt. Der kam eigentlich aus Hollywood in der Nähe, hat er gewohnt, also am Meer, kannte die Surfer alle. Und die hatten damals mit gemahlener Fischhaut, mit diesen Glanzpartikeln, Metallic-Effekte erreicht bei Surfbrettern. Also die Surfbretter dort haben gemahlene Fischhaut benutzt, um Metallic-Effekte auf den Surfbrettern zu erzielen.
Also das heißt jetzt, die Metallic-Farben auf unseren Autos kommen tatsächlich ursprünglich von toten Fischen auf Surfbrettern?
Ehrlich gesagt, ja. Da gibt es eine Farbe, die war ganz interessant. Die habe ich auch auf einem privaten Projekt dann lackiert. Das heißt Fisch Silber Grau Metallic. Ja, das ist die frühe Farbe vom Porsche. Seit 1951 wurde die dort benutzt. Zum Beispiel beim Porsche 550 und frühe 356. Die hatten dieses Fisch Silber Grau Metallic. Und es war tatsächlich damals mit Partikeln aus Fischen, ja, aus Fischschuppen, weil die eben metallisch schimmern. Das war der Beginn und deshalb in den frühen 50ern kannte man schon Metallic-Lacke. Die waren nur sehr grob, das sieht man sehr schön, dass sie nicht so fein waren wie die modernen Farben, sondern sehr grob. Das finde ich aber das Faszinierende, dadurch schillern die sehr metallisch. Ja.
Dieser Käfer, ich glaube, der hat auch noch ein Sonnendach, so ein Klappdach. Ja. Das muss damals echt ein richtig teures, exotisches Auto gewesen sein. Ne?
Das war ein toll ausgestattetes Auto. Der hat hier Exportstoßstangen, also wahrscheinlich sogar ein Exportmodell mit allem Chrom auf der Haube und um die Fenster rum. Und der hat dieses Faltdach. Das Firma Golde hat das damals hergestellt. Das war sehr breit und sehr lang und hat das Auto fast in Cabrio verwandelt. Und man sitzt da drin, man macht einen Handgriff und zack, hat man ein Cabrio. Also von der Funktion her fast besser als ein Cabrio.
Auch manuell. Es gab damals keine elektrischen Dächer.
Nein, alles schön manuell. Aber es war ein kurzer, kleiner Handgriff und zack, war das ganze Auto offen. Und das finde ich wirklich faszinierend. Auch während der Fahrt möglich. Ja, ich musste also nicht anhalten, sondern konnte während der Fahrt, wenn es tröpfelt, dann zack, ist das Dach wieder zu und ich muss nicht anhalten. Und das ist das Tolle an der Funktion von so einem Auto. Und sieht super aus, finde ich.
Du strahlst. So, jetzt sollte ich ein Auto nehmen, über das ich was erzähle. Ich bin eben auch mit dir zusammen durch die Sammlung gegangen. Das Auto, über das ich was erzählen wollte, steht nicht hier, es steht im Zeithaus. Oh. Das ist auch so ein Auto, zu dem ich eine Beziehung gab. Das ist der Golf Country.
Oh, cool. Golf Country, ja. Sehr gesuchtes Modell inzwischen, ja. Die waren ja sehr selten. Oder
7.300 irgendwas sind gebaut worden. Viele Landwirte haben ihn damals gekauft, weil das Ding war einfach für damalige Zeit um die 90er Jahre schweineteuer. Den wollten Leute kaufen, die gesagt haben, ist ist da ein Dieselmotor drinnen? Nein, da ist der GTI-Motor, der mit Normalbenzin drinnen fährt. Nee, ist Mist, dann kann ich nicht mit Trecker-Diesel fahren. Aber ich habe selber einige Bauern erlebt, die gesagt haben, geil, damit kannst du übers Feld fahren. Darum, diese Autos sind, wie du schon sagst, A, sehr selten und sie sind ziemlich aufgefahren worden.
Okay, verbraucht worden sozusagen, ja. Ja, schade eigentlich, weil das auch sehr faszinierende, ikonische Fahrzeuge sind. Ne? Wir haben ja über ikonische Fahrzeuge geredet und das ist bestimmt eins. Ne? Und hat auch diesen SUV-Trend vorgegriffen. Das ist auch also faszinierend. Er war vor seiner Zeit. Ja.
Weit vor seiner Zeit, bevor man überhaupt darüber nachgedacht hat. Ja,
ja, absolut faszinierend. Ja, also damals hatte man wirklich einen guten Blick auf die Zukunft, wenn man so will.
Also ein Auto, was damals ja auch ungewöhnlich war, wie du es eben gesagt hast, was eine Ikone wird. Es war völlig anders als alle anderen. Es war sehr weit in der Zukunft, aber da ist der Erfolg ausgeblieben.
Ja, aber so ist das manchmal, wenn man vor der Zeit ist. Ne? Man muss die Zeit natürlich auch immer gut treffen, aber es gibt ja auch in der Autogeschichte, dass viele, sag ich mal, auch Meilensteine der Autotechnik oder Autodesign damals kein Erfolg waren und im Nachhinein als sehr wertvoll gesehen werden. Natürlich, weil sie auch selten geblieben sind. Aber da gibt es ohne Ende Beispiele dafür, für Fahrzeuge, die im Nachhinein viel höher geschätzt werden als zu ihrer Zeit. Zum Beispiel der Audi A2. Ja, der war ja damals, haben alle gesagt, oh, der ist so klein wie ein Polo, kostet viel wie ein Golf, also kaufe ich ihn nicht. Und heute gesehen sagen alle, faszinierendes Auto, Aluminiumkarosserie, was für ein tolles Auto, tolle Silhouette.
Geringer Spritverbrauch.
Ja, richtig, geringer Spritverbrauch, da haben wir es wieder. Ne? Wir haben eben den Polo gehabt, ne? Mit dem 45 PS.
Formel E.
Ja, Formel E, genau. Und fuhr auch sehr gut. Ne? Und das gab es natürlich auch bei diesem Audi A2. Und er hatte eine sehr schöne Silhouette. Er hatte ja dieses sogenannte Kammheck. Ja? Das Kammheck ist ein sehr rundes Heck, was dann abgeschnitten wird am Ende. Sehr aerodynamisch und auch ganz ikonisch deshalb. Ne? Sehr, sehr schön wiederzuerkennen. Und heute wird er sehr hoch geschätzt, hat viele Fans, aber damals war es auch kein Erfolg.
Weit über Neupreis gehandelt.
Ja, richtig. Inzwischen über Neupreis gehandelt, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Das gibt es kaum Autos aus der Zeit, die so gehandelt werden.
So, und jetzt machen wir eins, jetzt gehen wir ganz schnell mal zum Polo und lassen ihn an.
Oh toll, da freue ich mich drauf.
Darf's einmal Gas geben.
Der Schweller tatsächlich hängt da ein bisschen durch.
Der ist doch gerade.
Optisch hängt er ein bisschen. Die Seitenlinie hängt ein bisschen durch. Wenn man ehrlich ist, der Wagen hängt ein bisschen.
Jetzt, wo du sagst, sehe ich es auch. Ja.
Ja, also er müsste eigentlich ein bisschen mehr Überspannung haben, aber er hängt ein bisschen durch. Und vielleicht ist das der Grund für den Schweinepolo-Spitznamen.
Der Schweinebauch. Lass uns mal ein bisschen näher an diesen Polo ran. Da steht bitte nicht streicheln.
Wir dürfen.
Er macht die Tür auf. Ich jetzt schnell auf die Beifahrerseite. Ach, das alte Geräusch noch.
Mach mal die Tür zu.
Moment. Toll. Richtig satt und fest.
Nicht schlecht für einen alten Polo, oder?
Aha. So, und riech mal. Der riecht ja, typisch. Ich weiß, ja. Was ist das für ein Geruch?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das sind die Kunststoffe wahrscheinlich, die ausgasen oder der Schaum im Sitz oder was auch immer. Aber er hat einen ganz besonderen Geruch. Also man kann wirklich jedes Modell unterscheiden am Geruch. Das ist unglaublich, weil auch mein Vater hatte dann so einen Polo oder wir hatten so eine in der Familie, auf dem die Kinder dann rumgerutscht sind, mehr oder weniger. Ich war auch oft dabei und habe echt eine Erinnerung. Das Lenkrad liegt super in der Hand, wie damals.
Das ist das alte Kunststofflenkrad. Als das Auto ausgeliefert wurde, war das alles so ein bisschen seidenmatt. Ja. Und im Laufe der Jahre wurde das glänzend, weil es abnutzte.
Richtig, es ist so glanzgegriffen. Da gibt es aber ein Zwischenmaterial, das kann man wieder mattieren. Ne? Und dann sieht das aus wie neu.
Echt?
Also nur so als Tipp, ja.
Okay. Also ja, für alle, also die ein Problem damit haben. Richtig. Ich gucke mich gerade im Auto um und entdecke einen alten Aufkleber, auf dem steht, lese ich jetzt vor, es wird gebeten, so lange angeschnallt zu bleiben, bis das Triebwerk zum völligen Stillstand gekommen ist. Ihr VAG-Partner für Volkswagen und Audi. Das ist original aus den 80ern. Das war auch Serien mäßig nicht im Auto. Das haben die VW-Händler, glaube ich, irgendwie den Kunden draufgeklebt, weil wir hatten damals keine Anschnallpflicht.
Ach, tatsächlich, genau, ja. Und es wird empfohlen, das doch zu machen, ja.
Und sensationell finde ich auch, bis das Triebwerk, wir reden über 45 PS.
Ja, immerhin. Also der Wagen war ja sehr leicht und mit 45 PS war der schon flott unterwegs. Ne?
Ja, ich kann mich auch erinnern, ich bin mit einem Kumpel damals mit so einem Auto Kasseler Berge runtergefahren und mit richtig Anlauf, zumindest der Tacho, war dann bei mutigen 180.
Ja, oh, da braucht man auch gut gefegte Fahrbahnen.
Jetzt kommt der Moment. Genau, Kupplung also, treten, genau, Gang raus.
Ja, richtig, wir haben nämlich einen Schalter hier, wir treten die Kupplung.
Vier durch. Gänge.
Genau, wir gehen sogar ein bisschen auf die Bremse mit dem Fuß und dann machen wir mal die Drehung mit dem Schlüssel.
Hat er noch einen Choke? Nee, ne?
Könnte sein, ja.
Guck mal links.
Ja, der hat einen Choke.
Der hat einen Choke. So, Choke ziehen.
Jetzt läuft er. Und jetzt schieben wir ein bisschen Choke wieder rein.
Ja. Du siehst ja die gelbe Lampe da?
Ja. Ja, das heißt, die gelbe Lampe steht dafür, dass wir einen Schurk gezogen haben.
Warum war die gelbe Lampe wichtig?
Ja, damit man den Schurk wieder zurückschiebt, damit der Wagen nicht absäuft, wenn er warm ist.
Es war damals eine echt coole Zeit.
Ja, und wir dürfen, glaube ich, habe ich gehört, eine Runde drehen, habe ich gehört.
Echt?
Ne? Ja, da müssen wir uns aber anschnallen.
Ja, steht ja hier. Der alte Gurt noch.
Ja, ja. Ich kann mich aber auch ganz genau dran erinnern.
So, auf geht's.
Ja, jetzt fahren wir mal. Handbremse ist gelöst.
Ja.
Kupplung nicht zu sehr schleifen lassen, bitte.
Läuft, hör mal.
Läuft doch. Läuft doch.
Wie in alten Zeiten.
Den Schock, den schieben wir mal rein, bis das Licht ausgeht.
Ja, oh, nee, der läuft noch ein bisschen unrund. Zieh noch mal.
Muss man ein bisschen nachziehen hier. Ja, ist Wahnsinn, wenn
das ist Andreas wie in der Fahrschule.
Oder? Ja, Fahrschule hatte ich auf dem Golf 2 Diesel. Da gab es keinen Schock. Aber er fuhr sehr schwer an, muss ich sagen, der Golf Diesel.
Ja, das war die Kupplung, ne?
Ja, der hatte so eine Anfahrschwäche, glaube ich.
Die Kupplung war, glaube ich, irgendwie so steif. Ich kann mich da auch noch dran erinnern. Also wir fahren jetzt hier auf dem Hof des Depot der Autostadt und ich muss sagen, es ist auch für mich wie in alten Zeiten.
Wir fahren ein bisschen im Kreis. Wir haben eine Fensterkurbel hier. Also wir kurbeln mal ein bisschen runter. Heute ist warm. Es wird immer wärmer hier drin. Deshalb wollte ich schon den Choke zurückschieben. Wir fahren vielleicht einmal ums Gebäude.
Wenn es keiner sieht, los geht mal Gas.
Ja, genau. Der Motor wird immer wärmer. Ja, er ruckelt noch ein bisschen, aber es ist wie früher. Ja, fährt super, das Ding.
So, und welches deiner Autos, die du designt hast, werden in 30 Jahren so sein, wo die Menschen, die dann damit fahren, sagen, geil wie früher?
Ja, ich hoffe, ID.2 zum Beispiel ist ja so ein Auto, was hoffentlich genau das machen wird, was sehr ikonisch ist in meinen Augen, was wieder für einen echten Volkswagen steht. Und das erste voll elektrische Auto von Volkswagen, was dann sehr erreichbar ist für viele, also günstig wird. Ne? Ein günstiges Auto mit all den Eigenschaften, die man so braucht. Ne?
Das ist ja der Vorwurf, dass viele Elektroautos einfach nicht bezahlbar sind.
Ja, richtig, genau. Und gerade mit diesem Produkt gehen wir genau dorthin, damit wir die Leute da an der Stelle wieder abholen. Bezahlbares Auto. Jetzt hat es ein bisschen gekracht hier.
Kupplung treten.
Ja, die Kupplung war schon getreten, aber ich glaube, ich muss den Schock mal ein bisschen reinmachen. Er hat zu viel Drehzahlen hier jetzt.
Du hast gerade gesagt, die Autos der Zukunft werden bezahlbar sein. Heißt das für dich als Designer, dass du auch im Design auf Sparflamme fahren musst?
Würde ich gar nicht so unbedingt sagen. Also es kommt drauf an. Wir haben das Besondere, dass wir bei Volkswagen die Einzelteilkosten beachten müssen. Ja, Investitionen ist was anderes, weil bei Volkswagen ja sehr viele Autos mit einem Werkzeug gebaut werden. Das heißt, Investitionen sind nicht ganz so wichtig wie zum Beispiel bei Bentley. Aber die Einzelteilkosten müssen sehr niedrig sein, damit ein Volkswagen eben immer gut zu produzieren ist mit wenig Aufwand.
Also das heißt, es wird aber nicht irgendwo gespart?
Sagen wir so, wir müssen schon zusehen, dass das Auto einen gewissen Preis erreicht, gewisse Einzelteilkosten erreicht. Ich würde das gar nicht so sehr als Sparen bezeichnen, sondern als die Einstellung genau richtig in dem Segment. Das muss zu dem Segment passen. Wir dürfen jetzt nicht so aufwendige Dinge bauen für ein einfaches Auto. Das muss immer passen. Und das ist das Wichtige.
So, jetzt bin ich mal frech und sag mal, ist das im Prinzip nicht sowas, was auch so Marken wie zum Beispiel Dacia machen, die damit viel Erfolg haben? Also das machen, was die Kunden eigentlich nur erwarten und nichts darüber hinaus?
Ja, richtig. Na, auf jeden Fall. Ne? Dacia macht da auch einen guten Job, in meiner Meinung. Die gehen da schon in die richtige Richtung, das zu tun, eben was die Kunden erwarten, ne? Was sie von uns erwarten. Manchmal macht es auch Spaß, sag ich mal, ein Auto sehr günstig zu machen, erstmal, und dann aber 3-4 Dinge zu verteilen, die ganz besonders sind in dem Fahrzeug, die den Leuten auffallen. Also worüber dann gesprochen wird. Zum Beispiel eine schöne Schalterleiste, die tolle Schalter hat. Das ist ja was ich jeden Tag benutze. Mhm. Und wenn ich mich als Designer darauf fokussiere, dass der schön mache, dann kann der Rest eigentlich in den Hintergrund treten. Ja, das meine ich mit ganz bewusst das Geld dort verteilen, wo es Sinn macht. Teile, die ich den ganzen Tag lang anfasse, die ich den ganzen Tag lang sehe, die müssen sehr gut sein. Ja, dass die Leute wirklich ein tolles Gefühl haben. Und andere Teile, die nicht so wichtig sind, da können wir mal gucken, ob wir da nicht ein bisschen Geld rauskriegen. Ne?
Du machst Design erlebbar.
Ja, richtig, genau. Und mir ist es wichtig, dass es auch Überraschungen gibt, ne? Dass man was entdecken kann, kleine lustige Details, die man erst entdeckt, nachdem man das Auto 2 Wochen fährt oder so. Das ist auch toll.
Sehr cool. Wir entdecken gleich was. Weißt du, was wir machen? Wir gehen in die Autostadt und machen da mal einen kleinen Rundgang und entdecken da auch nochmal was.
Fantastisch. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Ehrlich.
Ich freue mich auch. Bis gleich.
Wir sind auf dem Weg in die Autostadt und Andreas hat gesagt, Moment, Zwischenstopp, ich brauche erstmal einen Kaffee und was zu beißen. Bist du öfter in der Autostadt unterwegs?
Ja, bin ich. Ich mag das hier sehr gerne. Das ist ja hier am Mittellandkanal, man hat ein bisschen Wasser, wenn die Sonne scheint, ich komme gerne her.
Autostadt, ist das generell so ein Thema für dich oder auch für deine Mitarbeiter, einen Ort, wo man hingeht, um mal so den Kopf frei zu bekommen? Also Bäume, Wiesen, Architektur anschauen oder auch die Besucher, die ja im besten Fall deine Kunden sind?
Ja, absolut. Das ist fantastisch hier. Ne? Das ist ja wie so ein Vergnügungspark, wenn man so will, für Autofreaks. Ne? Und man sieht hier neue Autos, man sieht alte Autos. Ich finde es eigentlich total faszinierend. Man entdeckt viel. Ne?
Architektur, ist das für dich auch ein Thema? Ich sage jetzt mal, der Porsche-Pavillon ist ja schon ein echter Eyecatcher. Ne?
Ja, absolut. Architektur ist super. Wir haben ja verschiedene Gebäude, verschiedene Gestaltungen, die zu den Marken passen. Das ist auch, finde ich, für mich ein Vorbild, wie das mit den Autos sein sollte. Wir unterscheiden ja im Konzern das Design der Fahrzeuge und das sieht man hier sehr schön an der Architektur auch.
Was ja auch ganz besonders für die Autostadt ist, die stets grünen Wiesen. Also wenn man sich auf so einen Hügel mal draufsetzt, gibt ja diese Holzstühle und einfach mal so in die Weite guckt. Ich könnte mir vorstellen, das ist auch was, um mal Ideen weiterzuspinnen oder vielleicht auch mal neue Ideen zu kriegen.
Ja, absolut. Man kann entspannen und es sieht sehr gemütlich aus. Ich finde es wirklich, es bringt diesen Industriecharakter ein bisschen raus. Ja, es ist wirklich sehr menschlich, die Gestaltung, und es sieht aus wie ein Vergnügungspark. Ja, also Park ist das Hauptwort.
Park im wahrsten Sinne des Wortes. Also selbst für Menschen, glaube ich, die mit Autos nicht viel anfangen können, ist es ein Ort, wo man wirklich einen tollen Tag verbringen kann.
Ja, absolut. Ich glaube auch, wenn man nicht so viel mit Autos zu tun hat, kann man viel lernen darüber. Oder das habe ich schon oft erlebt, wenn ich Besuch hatte von Verwandten oder so, die nicht so einen Draht dazu haben, kann man sie trotzdem faszinieren davon.
Du gehst so oft in die Autostadt, hast du eine Jahreskarte?
Ja, natürlich, ich habe eine.
Wirklich jetzt? Hast du echt
eine? Ich habe eine, ja. Ich hab die eben vorgezeigt, um den Kaffee günstiger zu bekommen.
Also ich merke, du bist hier oft und du hast bestimmt auch einen Lieblingsplatz. Und soll ich mal raten? Zeithaus.
Richtig, das ist das Zeithaus, absolut, ja. Ja, ich könnte da Stunden verbringen und mir das anschauen. Wir haben ja auch einen Designteil, also der berühmte Designer und ihre Werke auf der linken Seite der Rolltreppe. Ist absolut faszinierend, weil da viele Meilensteine sind. Und nicht nur VW bezogen, sondern bezogen auf die Autoindustrie. Das finde ich sehr schön.
Ja, wir denken an die amerikanischen Luxuslimousinen, die Leitwerke eines Flugzeuges oder Raumschiffs hinten dran haben.
Ja, richtig. Dieser Cadillac Eldorado, der da drin steht, das ist natürlich Ende der 50er Jahre, hat man geträumt davon, zum Mond zu fliegen, und das sieht man dort im Design. Ja, das drückt sich aus, das ist Zeitgeist. Das ist fantastisch, das Auto. Ja, das ist 6 Meter lang und irre Proportionen, die man sonst selten gesehen hat. Ja.
Jetzt lasse ich dich erstmal in Ruhe deinen Kaffee trinken und dann düsen wir weiter in die Autostadt. Jetzt sind wir auf dem Weg in der Autostadt angekommen und wir gehen mal ein bisschen weiter. Unterwegs, erzähl mir mal, ich frage mich mal die ganze Zeit, ob so gewisse Ereignisse oder Strömungen ein Autodesign beeinflussen. Also ich denke jetzt mal zum Beispiel über das Thema Nachhaltigkeit nach. Ja. Ne? Musst du ein Design irgendwie schaffen, was dann, auch wenn Nachhaltigkeit sehr wichtig ist, musst du ein Design schaffen, was dann auch nachhaltig ist? Geht das überhaupt? Also wenn du jetzt zum Beispiel auf die Idee kommst, dass meinetwegen Türen aus nachwachsenden Rohstoffen eine coole Idee sind, kannst du das umsetzen oder kommen dann die Techniker und fragen, ob du noch ganz gesund bist?
Nee, natürlich haben wir so Diskussionen auch. Da gibt es verschiedene Wege. Also wir können zum Beispiel Material recyceln. Ja? Das ist der erste Schritt. So, der zweite Schritt ist, wenn wir das Material, sagen wir, in Kreislauf bringen. Ja, das heißt, wenn wir reines Material zusammenbringen. Zum Beispiel, wenn ich einen Teppich vernähe, ja, mit einem Garn, dann muss das Garn genauso aus PP bestehen wie der Teppich selber. Und dann kann ich das schreddern und dann kann ich daraus wieder PP machen. Daraus kann ich dann wieder einen neuen Teppich machen. Aus dem alten Teppich einen neuen Teppich. Dann muss ich aber sortenrein arbeiten in einer Kreislaufwirtschaft. Und das ist was wir erreichen wollen mit vielen Bauteilen. Und dann das Höchste ist natürlich, dass man aus natürlichem Material das macht, weil natürliches Material kompostiert sich von alleine, und das ist auch eine Kreislaufwirtschaft, und das ist das, was man erreichen muss, um nachhaltig Autos zu bauen.
Moment, kompostiert sich selber. Heißt das dann, mein Auto ist irgendwie in 20 Jahren weg? Das wäre blöd.
Ja, also tatsächlich, wenn ich sage natürliche Materialien, die nachhaltig sein sollen, die müssen dann sozusagen verrotten auch, damit sie wieder was Neues werden. Das ist ja eine Art Kreislauf, den wir da haben. So passiert das. Wenn ein Baum zum Beispiel wächst, ja, dann nimmt er ja CO2 auf, und wenn er dann entweder verbrennt oder verrottet, gibt er das wieder ab. Und das ist der Kreislauf, den wir haben. Und das ist das, was wir erreichen müssen. Auch mit allen Bauteilen, die wir haben in Fahrzeugen. Und das kann man erreichen. Wir haben da wirklich tolle Ideen dazu und werden diesen Anteil immer weiter steigern. Ja, und ganz wichtig ist dabei auch ehrlich zu sein, kein Greenwashing zu machen und wirklich das in den Kreislauf wieder zurückzubringen. Das heißt, wie gesagt, aus dem Teppich dann wieder einen Teppich machen.
Sind die Volkswagen-Designer denn jetzt eher Techniker oder eher Künstler?
Ja, beides natürlich. Man muss auch zum großen Teil Techniker sein oder auch Wirtschafter. Ja, wir müssen auch sehen, dass wir die Autos dann günstig bauen und dass sie toll aussehen. Ja. Das gehört auch dazu. Das gehört einfach zum Job dazu. Aber das Künstlerische natürlich auch. Das ist klar.
Bevor wir in den Volkswagen-Pavillon gehen, lass uns mal ein bisschen über Retro-Design reden. Ja. Magst du diese Herausforderung? Das war ja eine ganze Zeit lang mal richtig cool. Oder findest du das nicht gut? Weil diese alten Designs sind ja unter den damaligen Voraussetzungen entstanden. Ja. Also, das waren früher die richtigen Autos für die Zeit damals. Als Beispiel die Ente, die ist ja so konstruiert worden, dass sie einen Bauern mit Gummistiefeln, einen Sack Kartoffeln, ein Schwein zuverlässig von A nach B bringen konnte. Darum sah sie halt so aus, wie sie aussah. Da ging es nicht um Schönheit. Heute müssen Autos, sagen wir mal, diese Anforderungen relativ selten erfüllen. Warum sollen sie denn so aussehen?
Was dahinter steht, ist, dass man einen Charakter in die Fahrzeuge bringen will. Und das hat man damals gemacht. Das ist ja entstanden, sag ich mal, in den 90er Jahren, als man Retro-Design, das kam übrigens auch aus der Architektur, dieses Memphis-Architektur aus Italien, die zuerst in Gebäuden damit angefangen haben, wieder römische Säulen in moderne Gebäude zu tun. Ja, das hat den Hintergrund, dass man einfach Charakter da reinstecken will. Ne? Man ist einfach es leid, Gebäude ganz glatt und bündig zu machen und dann hat es keinen Charakter. Es unterscheidet sich einfach nicht mehr. Es ist nicht mehr ikonisch. Also soll es das wieder reinbringen. Aber ich finde es falsch, wenn wir dann Dinge von damals da rein tun, Designelement. Charakter kann man auch anders in die Fahrzeuge bringen. Man muss nicht die Elemente von damals nehmen.
Es ist hier gerade ein bisschen windig. Ich hätte es gerne etwas windgeschützter. Wo wir sowas mal nachvollziehen können, ist, wir gehen in den Volkswagen-Pavillon. Da weiß ich, steht nämlich ein ganz neuer und aktueller Golf GTI. Und dann gucken wir mal, was hat er noch von dem Golf 1, der ja für viele die Ikone ist. Wir haben eben viel über Ikonen gesprochen. Hat der Golf noch was Ikonisches? Wir beide gehen da mal rein und gucken mal. Und du sagst mir, was da dran ikonisch ist.
Okay, da haben wir einige Elemente. Ich freue mich schon drauf. Ja, lass uns mal schauen.
Ich habe es vorbereitet. Ich habe extra für dich einen Golf Baujahr 76 hier reingestellt. Die echte Ikone, kein GTI. Der GTI steht hinten. Ich glaube, den 1er Golf kennst du gut. Wir gehen mal zu dem aktuellen Modell, was da hinten steht. Da gibt's, glaube ich, ein bisschen mehr zu erzählen. Was ist an dem so ikonisch? Ich habe mir den schon mal ganz genau angeguckt. Von dem weiß ich, er hat ein beleuchtetes VW-Emblem vorne. Richtig. Das hat der alte nicht.
Ja, das hat der alte nicht. Aber der neue hat einen gewissen Charakter im Gesicht, der aus dem alten kommt. Und das sieht man an der oberen geraden Linie. Also die Linie, die die Haube beschneidet von vorne. Die ist oben gerade. Und der Scheinwerfer, der guckt unten leicht raus aus diesem Element. Und das ist exakt zu finden am Golf 1.
Ja, weil der Golf 1 hat ja runde Scheinwerfer. Dieser hat, was ist denn das für eine Form?
Das ist vielleicht wie ein Achteck, aber es macht nichts. Die Scheinwerfer sitzen ein bisschen tiefer als diese gerade Linie, die dem Auto Charakter gegeben hat. Das können wir wirklich sehr schön von hier sehen. Also die Top-Linie oben ist gerade.
Da, wo die chromfarbene Zierleiste drauf ist?
Ja, beim Golf 1 sieht man oben die chromfarbene Linie. Also sozusagen unter der Haube, der Beschnitt ist oben gerade. Man sieht die runden Scheinwerfer vom Golf 1. Das war damals so, das war die Technologie damals. Mhm. Schaut das unten raus und ist oben gerade. Das gibt ihm so einen seriösen, optimistischen Eindruck. Und wenn ich jetzt mich umdrehe und schaue mir das an, was hier steht, auch ein weißes Auto, ganz toll, weil das gleiche Farbe ist oder ähnliche Farbe. Das heißt, oben habe ich eine gerade Linie an der Haube, alles läuft einmal gerade durch und die Scheinwerfer gucken jetzt unten raus. Das ist natürlich jetzt nicht mehr die Birntechnik von früher, sondern wir haben jetzt hier LEDs und alles ist ganz modern und rechteckig und das ist natürlich hier auch übersetzt in die moderne Technik und das ist auch richtig so. Aber der Charakter, dass ich oben eine gerade seriöse Linie habe und unten den Scheinwerfer, der ein bisschen rausschaut, ist der gleiche. Also wir haben es wirklich geschafft, über 50 Jahre den gleichen Charakter im Gesicht zu entwickeln. Ja?
Und er ist wiedererkennbar.
Er ist wiedererkennbar. Und wiedererkennbar haben wir schon gelernt, das ist ikonisch.
Das stimmt. Wir gehen mal an die Seite. Was ist da wiedererkennbar? Ja. Beim Golf 1 ganz typisch seine C-Säule. Also für Leute, die sich jetzt nicht mit auskennen, C-Säule ist die hinten am Heck ist.
Genau, A-Säule ist die vordere, die mittlere Säule ist die B-Säule und hinten haben wir die C-Säule. Das bildet den Heckabschluss und das Besondere daran ist, man hat eine ganz starke Verbindung zwischen dem Dach und dem Seitenteil oder dem Schweller, wenn man so will. Und diese starke Verbindung sorgt für Sicherheit. Das ist eine gestalterische Sicherheit und auch eine reale, also wenn das Auto durch einen Unfall umfällt, dann habe ich immer noch die Kabine sehr stark verbunden und es kollabiert nicht.
Ist damals das beim Golf 1 so entstanden? War das der Grund oder hat man da schon designtechnisch drauf geachtet?
Ja, ich kann mir das schon vorstellen, dass das einer der Gründe war. Und ich glaube, das kam natürlich auch vom Käfer. Der hatte auch schon eine sehr starke C-Säule, also eine starke Verbindung zwischen dem Dach und dem Körper. Das hat den Charakter gebildet und ich bin mir nicht sicher, ob die Gestalter damals, der Giugiaro, das so bewusst gemacht hat, vielleicht unbewusst, aber es passte sehr gut zum Käfer. Diese starke Verbindung zwischen Dach und Körper oder der Seitentür darunter, diese starke C-Säule. Das findet man am Käfer und das findet man hier auch. Und das sorgt für Sicherheit, also ein Sicherheitsgefühl auch für den Nutzer. Ja, und das tut's auch. Das ist eine stabile Konstruktion. Ja, man will ja ein leichtes Fahrzeug, was sehr stabil ist. Und damals in den 70ern waren die Autos sehr, wie soll ich sagen, fragil. Ja, die hatten sehr fragile.
Ganz dünne Säulen, genau, große Fensterflächen und man saß mehr oder weniger im Freien.
Richtig, ja, man konnte sehr schön rausschauen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, ja, hat man ein Sicherheitsthema auch gehabt. Damals in den frühen 70er Jahren haben wir ja ein riesengroßes Sicherheitsproblem gehabt und mussten das verbessern. Und ich glaube, der Golf hat da einen großen Beitrag geleistet auch.
Der Golf, wollte ich gerade sagen, stand immer für Sicherheit und Solidität.
Ja, richtig. Solidität heißt ja auch wertstabil, zeitlos. Wenn ich sage solide oder wir sagen stabil, ja, als Designwert. Ja, wir wollen Flächen stabil machen, Materialien stabil, zeitlos ist stabil. Also da kann man sehr viel umsetzen eigentlich, wenn ich sage stabil. Ja.
Wir gucken nochmal auf die Seite vom Auto. Was wird ihn in 20 oder 30 Jahren zur Ikone machen?
Wenn wir von der Seite schauen, die C-Säule, das machen andere nicht so stark wie wir, auch über die Jahre. Und dann haben wir eine gewisse Grundproportion, die sehr konstant ist. Wir haben einen langen vorderen Überhang und kurzen hinteren Überhang und das ganze Auto schiebt deshalb nach vorne. Ja, also die Überhänge, die sind nicht gleich, sondern die sind unterschiedlich und das gibt Spannung. Das sehen wir sehr schön in der Perspektive. Kurzerer Überhang hinten, langer vorne, schiebt nach vorne.
Komm, wir schauen uns mal den Golf am Heck an. Auch da irgendwas Ikonisches, was ihn mit dem Golf 1 verbindet?
Ja, absolut. Ja, wir haben zum Beispiel diese gerade Linie, die von der Seite kommt in das Heck rein, verbindet alles, die Seite mit dem Heck. Und das war auch typisch für den Golf 1.
Also dieser Knick in der Tür würde ich jetzt als Nicht-Designer sagen.
Genau, wir sagen intern immer Feature-Line dazu.
Also Feature-Line?
Feature-Line, ja. Also das ist die Linie, die, sag ich mal, die das Design beschreibt. Ja, also wir haben ja eine Brüstungslinie.
Das ist oben an den Fenstern?
Richtig, an den Fenstern. Das nennen wir immer Brüstungslinie auf Deutsch und Beltline, also Gürtellinie, wenn man so will, auf Englisch. Und dann da unten ist die Schwellerlinie und in der Mitte, das ist die Featureline. Ja, das beschreibt Schulterthemen zum Beispiel, die wir immer unterschiedlich behandeln. Aber hier am Golf haben wir diese eine Linie, die sich dann rumzieht ums Heck.
Ich habe mal irgendwo gehört, dass man diese Linie nach hinten hin leicht aufsteigend macht, weil man so optisch Dynamik, also Geschwindigkeit macht. Ne?
Richtig, genau. Das Auto schiebt dann ein bisschen nach vorne. Also die ganze Skulptur sieht so aus, als ob es nach vorne driften würde. Und das ist ja dynamisch dann, ne? So wird das dann empfunden. Und die haben wir so überspannt. Ja? Also die ist nicht gerade, sondern die hat eine leichte Überspannung. Und das ist interessant. Jetzt kommen wir wieder zur Architektur, haben wir ja früher schon gesprochen. Wenn man sich alte römische Tempel anguckt, ja, die haben ja ein gerades Dach immer. Und damit das Dach gerade aussieht, haben die das überspannt gebaut. Okay, das ist nicht gerade, weil wenn es wirklich gerade wäre, wie mit dem Lineal gezogen, dann würde es durchhängen. Ja, und deshalb muss man das leicht überspannen, damit das gerade aussieht.
Nicht alles, was gerade ist, ist gerade. So, wir sind inzwischen beim geraden Heck angekommen und da gucke ich jetzt mal. So, jetzt versuche ich mal, dir das Design des Hecks zu erklären. Also ich entdecke, in der Mitte ist auch besagte Linie, die geht bis in die Leuchten rein. Auch in den Leuchten ist das Ganze dreidimensional. So hat der Designer versucht, Breite zu erzeugen.
Richtig, genau, weil alles verbunden ist. Diese Linie wird jetzt mit dieser LED auch noch beleuchtet, so dass sie richtig auffällt. Ja, also wir haben es einmal im Blech und einmal in der Leuchte. Aber es passt zusammen. Es soll aussehen wie aus einem Guss. Ja, und das ist ja auch wichtig für Volkswagen. So ein stabiles Design muss aussehen wie aus einem Guss. Und so muss man das zusammenbringen. Also die Leuchte und die Verprägung im Blech passen zusammen.
Und wenn ich mir weiter das Blech angucke, auch da, also entdecke ich jetzt, korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber ich entdecke, dass dieses Blech sehr, sehr glatt ist, also dass keine großen Knicke und Falze drin sind, à la Golf 1.
Ja, ganz genau, ja, also reduziertes Design, das hatte der Golf 1 auch schon, weil es einfach dann zeitloser ist als Ergebnis. Das ist das Besondere am Golf, dass in den Generationen selber die Stückzahlen nie runtergegangen sind. Sogar noch nach 5 Jahren sind die Stückzahlen entweder konstant geblieben oder sogar noch gestiegen innerhalb der Generation. Und das liegt an zeitlosen Design. Ja, in anderen Konkurrenzmodellen fallen die Verkaufszahlen über die Laufzeit von dem Modell, weil das Modell immer älter wird und die Leute möchten lieber was Neues haben. Also springen sie auf andere Modelle und dann fallen die Verkaufszahlen. Und das ist eigentlich schlecht für die Qualität als Ergebnis.
Du wolltest jetzt sagen, dass wenn die Autos eine gewisse Zeit lang laufen, sehen sie dann für die Menschen irgendwann altmodisch aus?
Richtig, normalerweise ja. Wenn ich ein modisches Design habe, sieht es natürlich irgendwann altmodisch aus. Wenn ich aber ein zeitloses Design habe, wie beim Golf, mit Elementen, die immer bleiben, dann erhalte ich den Wert des Fahrzeuges und ich habe konstantere Produktionsvolumen. Das führt zu einer besseren Qualität.
Für den Kunden natürlich der große Vorteil, die Autos sind wertstabiler. Also auch wenn du den nach 5 oder 10 Jahren verkaufst, dann kriegst du einen höheren Preis als ein Auto, was eben mal modisch war und das jetzt nicht mehr ist.
Genau, und das beste Beispiel ist zum Beispiel, wenn wir zurückgehen, der Golf 4. Der hat ja ein sehr cleanes Design, der hat ja eine ganz glatte Fallung und nur runde Radläufe, das war's. Und eine kleine Geschichte aus meiner Familie, mein Bruder hatte so einen jahrzehntelang, weil er gesagt hat, er braucht nichts Neues, er sieht immer noch gut aus. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Und er hat dann jahrelang diesen Golf 4 gefahren, weil er ihm sehr gut gefallen hat, weil er immer so zeitlos war. Ja, und das ist toll. Eigentlich.
Ja, eigentlich ist das ja jetzt falsch. Also wenn du Designer Autos baut, dass die so lange halten und die Kunden gar nicht irgendwie den Bedarf haben, was Neues zu kriegen, dann hast du ja vielleicht auch was falsch gemacht.
Ja, ich sag mal so, über den Werterhalt von den Modellen hat man den Vorteil, dass darüber die Leasingrate günstiger wird. Und dadurch kann ich jetzt neue Kunden wieder erreichen, weil das Auto den Wert erhält. Ja, das macht die Leasingrate günstiger. Und wir haben ja Geschäftsfahrzeugeanteile, die höher sind als Privatkunden. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir zeitloses Design machen.
Das werfen Kritiker ja dem Golf oft vor. Also ich kenne das Wolfsburger Barock oder Wolfsburger Bauhausstil. Ja. Langweilig, nichts Revolutionäres. Nö, muss aber auch nicht, ne?
Ja, also ich sag mal so, die Kritik gab es damals beim Golf 4 auch. Ich kann mich erinnern, als der neu war, haben viele gesagt, der ist aber langweilig. Ja, natürlich ist das eine Kritik, die dann leicht kommt. Es zeigt aber auch, wie mutig man als Designer sein muss, mal was wegzulassen. Ja, als Designer ist es sehr einfach. Barock heißt ja, viele Dinge drauf tun, viele Linien, viele Elemente. Das Auto modisch machen ist sehr, sehr einfach. Aber das Auto zu reduzieren ist sehr schwer. Linien wegnehmen ist schwerer als Linien drauf tun. Ja, das ist auch eine interessante Info, finde ich, für jemanden, der nicht aus der Industrie ist oder der nicht Designer ist. Dinge, Linien weglassen ist schwerer. Das ist wirklich nicht so einfach und führt zu zeitlosem Design. Und das ist ein hoher Wert, den viele nicht zu schätzen wissen am Anfang, wenn ein neues Modell kommt. Aber für den Kunden hat es einen hohen Wert. Speziell, wenn das Fahrzeug dann älter wird.
Weniger ist mehr.
Genau. In dem Fall ist weniger mehr.
Du, die Welt wird ja immer globalisierter. Wie gehst du denn damit eigentlich in deinem Job um? Die Menschen werden ja nicht überall von den gleichen Formen und Fahrzeugkonzepten angesprochen. Also Europäer finden zum Beispiel Stufneck-Limousinen seit einiger Zeit total doof. Ja. US-Amerikaner lieben diese, können dafür aber nichts mit Kombis anfangen. Asiaten mögen riesige Kühlergrills, Europäer eher nicht. Kann man überhaupt ein Weltdesign für eine Marke erschaffen?
Ja, das ist wirklich eine interessante Frage und wir sind der Meinung, dass wir uns schon an Regionen anpassen wollen. Ja? Früher ging das leichter, wie mit Coca-Cola, eine Sache für die ganze Welt. Es gibt aber dann doch regionale Anpassungen und das Gleiche machen wir auch. Wir schauen uns sehr gut die regionalen Unterschiede an. Wir schauen uns die Kunden an, was die Kunden konsumieren, was die Kunden mögen und interpretieren das für unser Fahrzeugdesign. Und wir werden dort unterscheiden. Das ist auch gut, diese Differenzierung, speziell in China, wo wir viele Joint Ventures haben, ist es gut, da eine Differenzierung zu machen.
China ist ein gutes Stichwort. Lass uns mal in Asien, also China, bleiben. Die ersten chinesischen Autos, die sind ja meist dadurch aufgefallen, dass die Fahrzeuge aus Europa oder besser gesagt aus Deutschland zum Verwechseln ähnlich sahen, weil man hier auf wenig Gegenliebe damit gestoßen ist, wurden dann eigene Designs gemacht und diese Autos waren dann einfach, naja, sind wir ehrlich, zu hässlich,
sich, dass sie in Europa überhaupt jemand kaufen wollte. Nun, seit einiger Zeit haben Autobauer aus China Design Center in Europa gebaut und auch europäische Designer verpflichtet. Macht dir das Sorgen, dass Deutschland bald nicht mehr für gutes und unverwechselbares Design stehen könnte?
Ja, also ich würde sagen, ja klar, das ist toll, die machen große Fortschritte. Die Designs werden immer besser, immer klarer und das hat auch viele Vorteile natürlich. Aber ich habe gar kein Problem damit, weil Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich finde es sogar gut. Es zeigt, sag ich mal, auch unseren Entscheidern, dass Design wichtig ist, ja, dass Design eine Bühne braucht und dass wir das Design verbessern müssen. Für mich ist das eher was Gutes, weil wir dadurch auch Argumente bekommen, größere Räder zu machen, aufwendige Scheinwerfer, dass die neue Techniken zu entwickeln, dass es notwendig ist. Weil es ist wie eine Art Visitenkarte für das Design. Und deshalb finde ich das eher gut, dass wir wirklich eine ernsthafte große Konkurrenz bekommen. Dadurch müssen wir uns auch mehr Mühe geben. Ich finde das gut. Ich fühle mich motiviert dadurch.
Finde ich gut. Kannst du denn überhaupt schon die Geheimnisse des zukünftigen VW-Designs verraten? Also welche Werte die neuen Autos optisch ausdrücken werden? Oder ist das top secret?
Also ich finde, darüber können wir schon klar und deutlich reden. Das tun wir auch in der Öffentlichkeit, Journalisten gegenüber, um klar zu machen, was wir sind. Wir müssen ja uns ganz sicher sein, was ein Volkswagen zu einem Volkswagen macht. Und das gilt ja für andere nicht. Die wollen ja nicht ein Volkswagen sein. Also ich bin immer der Meinung, man muss die Designwerte entwickeln für das, was man erreichen will damit. Und dieses Ziel, da sind wir einzigartig, das sind nur wir und niemand anders. Ich will mal ein Beispiel geben dafür.
Ja, los.
Also ich bleibe auch innerhalb des VW-Konzerns, da kann ich das sehr gut erklären. Es ist zum Beispiel so, dass ein Porsche ist sehr sportlich. Die sind immer sportlicher und schneller als VW. Immer. Ein Lamborghini ist immer sehr extrem gestaltet. Ja, er wird also immer extremer sein als ein VW. Okay? So, dann ein Cupra ist sehr cool gestaltet. Ja, super cool. Und wird immer cooler sein als ein Volkswagen. So, wir sind die Love Brand. Wir nennen uns Love Brand, weil wir das Ziel haben, die Netten zu sein. Ja, wir sind die Nettesten von allen. Das ist der VW. Ja, und da ist ganz viel drin, was man im Design nutzen kann, was man im Design vorwärts treiben kann. Und das ist unser Superlativ. Das ist unser Super-Duper, ist wir sind die Nettesten von allen. Das kann keiner. Keiner ist so nett wie wir. Ne? Und wenn man darüber nachdenkt, dann wird es eigentlich ganz logisch. Das ist das, was wir am allerbesten können. Und das ist auch das, was die Kunden von uns erwarten. Die wollen auch glücklich sein und optimistisch. Die wollen das. Ja, und das können nur wir. Ja, und das ist unser Superlativ.
Du kannst Andreas jetzt nicht sehen, aber auch so, wie er schon alleine da grinst und ja, wirklich so begeistert ist. Ja, das zeigt, die Love Brand ist das Ideale dafür.
Ja, ganz genau. Und das passt zu einer Volumenmarke auch. Ne? Also wir dürfen kein Design machen, was polarisiert. Und das ist zum Beispiel so ein Lamborghini, der polarisiert durchaus. Und wir tun das nicht mit großer Absicht.
Guck mal, polarisieren. Die Elektromobilität hat zu Beginn ja auch polarisiert. Also man meinte da ja, Elektroautos müssen ganz anders aussehen als Benziner oder Diesel. Erinnern wir uns mal an eigenwillige Konzepte wie zum Beispiel den Renault Twizy, der eher, ich sage jetzt mal, so ein spartanischer Kabinenroller war. Davon ist man inzwischen abgerückt. Also müssen E-Autos gar nicht anders ausschauen als ihre Verbrennerbrüder?
Ja, das ist auch ein ganz interessanter Punkt. Es gibt gerade ein neues Fahrzeug von einem amerikanischen Elektroautohersteller, das sehr extrem ist. Ja, ganz gerade Flächen, ganz aggressiv.
Du darfst es ruhig sagen. Das ist dieser Truck, den Tesla gebaut hat.
Genau, der Cybertruck. Der ist ja fast dystopisch. Also wie, das ist eine düstere Welt, in der er fährt. Ja, das ist, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ist das wirklich die Welt, in der wir leben wollen? In welcher Welt wollen wir leben? Ja, und wenn man sich darüber Gedanken macht, dann kommt man darauf, dass, glaube ich, unsere Ausrichtung, ja, unser, wir sind die Nettesten von allen, wir sind die Netten, finde ich viel sympathischer und passt viel schön. In so einer Welt will ich eher leben. Und nicht in der anderen Welt. Das heißt, für uns die Elektroauto-Design müssen dem auch folgen. Ja? Und wir dürfen die Gesellschaft nicht spalten, weil heute hat man das Gefühl, ein Elektroauto wird von bestimmten Leuten gefahren und Verbrenner von anderen bestimmten Leuten. Und das trennt die Gesellschaft. Ich finde das falsch. Ich finde, wir sollten eine Gestaltung machen, die das eher zusammenführt. Ja, die beide Seiten zusammenführt.
Das sind ja jetzt unterschiedliche Antriebskonzepte, wo du gerade sagst, also die einen auf der einen Seite, die anderen auf der anderen Seite. Es gibt ja kein Grau, es gibt nur Schwarz oder Weiß. Richtig. Aber kann man die durch Design tatsächlich zusammenführen?
Kann man, bin ich der Meinung, ja. Ne, weil in dem Beginn hat man da so eine gewisse Pionierleistung drin gesehen und das ist jetzt vorbei, diese Zeit ist vorbei. Wir kommen jetzt dahin, dass wirklich wir alle einkassieren müssen, dass wir alle überzeugen müssen, dass dieses Konzept wirklich das Beste ist, das Elektrofahrzeugkonzept, und dass wir dadurch wirklich nachhaltiger mobil uns bewegen können. Speziell in Deutschland, wo wir schon 61% nachhaltigen Energieanteil haben. Das wissen die wenigsten, dass wir diesen Anteil schon sehr hochgeschraubt haben in Deutschland. Also die Solar- und Windenergie ist sehr stark geworden. Und hier haben wir die Chance, mit dem Elektroauto wirklich einen tollen Durchschnitt zu erreichen, dass wir wirklich nachhaltiger werden.
So, jetzt springe ich mal auf die Seite der Kritiker, die sagen, Elektromobilität, nee, ist nicht meins. Ich will ein sportliches Auto haben. Elektroautos niemals so sportlich wie der GTI.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also weil zum Beispiel die Beschleunigung von Elektroautos ist unschlagbar. Das wissen inzwischen alle. Weil ich ein hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen habe. Ne? Das ist wirklich toll. Das Ding geht immer ab wie Schmitz Katze. Das wissen wir alle. Wenn ich jetzt um die Kurve fahre, dann habe ich auch einen Vorteil, weil die Batterie den Schwerpunkt sehr weit nach unten bringt. Das heißt, ich kann sehr gut um Ecken fahren. Dann das dritte ist das Bremsen, ja, und das Bremsen ist eigentlich auch toll, weil ich ja rekuperiere in dem Fall. Das heißt, beim Bremsen gewinne ich Energie zurück in den Energiespeicher. Das schaffe ich ja beim Verbrenner nicht. Das ist ja nicht möglich. Und beim Elektroauto schaffe ich das. Also, es ist eigentlich ein tolles Konzept. Eigentlich ist es super. Das Problem ist die Reichweite. Das ist das, was gelöst werden muss. Ne? Also genügend Ladestationen und eine Reichweite, die auskömmlich ist für die meisten. Nicht nur für den Alltag, sondern auch für die Sonderfälle. Aber vielleicht nochmal ein Thema möchte ich ansprechen, das bidirektionale Laden.
Müssen wir erklären, weiß nicht jeder.
Richtig, also hier gibt es die Möglichkeit, das heißt Strom aus dem Netz rauszuziehen, den Strom aber auch wieder abzugeben. Also wenn das Auto öfter angeschlossen ist, also nicht nur nachts, sondern auch tagsüber, wenn ich die Chance habe, während der Arbeit das auch zu laden, dann kann ich bidirektional, also in beide Richtungen laden. Das bedeutet, ich kann zu günstigen Preisen, wenn ich einen Smart Meter habe, kann ich zu günstigen Preisen Strom aus dem Netz nehmen und Strom zurückbringen, wenn der Strom teuer ist. Das heißt, ich kann damit Geld verdienen. Ja, also ich habe die Chance, meine Leasingrate zu bezahlen darüber, dass mein Auto mit Strom handelt, während ich gar nicht da bin. Ja, man muss sich mal vorstellen, ich fliege 2 Wochen in Urlaub, das Auto steht angeschlossen am Flughafen und es handelt mit Strom, während ich überhaupt gar nicht da bin. Das muss man sich mal vorstellen, was für Chancen da drin liegen. Das kann ich mit dem Verbrenner nicht schaffen.
Andreas, ich hätte nie geglaubt, dass du als Chefdesigner von Volkswagen Kritikern versuchst, ein Elektroauto schmackhaft zu machen. Nicht mit Design, nicht mit Aussehen, sondern dass du mit Kosten auch noch kommst.
Ja, richtig. Also ich meine, das ist immer das, was am besten die Leute überzeugt sind, die Kosten. Aber ich bin natürlich sehr ehrgeizig, das im Design auch rüberzubringen, dass wir ein tolles Design für Elektroautos machen. Und ich glaube, der ID.2 war sowas. Das war der Schritt in die richtige Richtung, sag mal, einen kleinen Wagen zu machen, der elektrisch ist und die Leute mit einem tollen Design überzeugt. Dann haben wir den GTI gemacht, den GTI-Konzept. Der stand in München letztes Jahr und der war extrem sportlich. Und auch der hat, sag mal, vom Design her viele Leute überzeugt, dass das vielleicht das Richtige in der Zukunft ist.
Du, wir müssen mal so langsam zum Ende kommen. Weißt du eigentlich, was am Ende jeder Podcast Folge nach einem Tag in der Autostadt nicht fehlen darf?
Ja, wir müssen über die Currywurst reden.
Ja, nee, wir müssen da nicht drüber reden, wir gehen dahin.
Fantastisch. Habe ich schon lange nicht mehr gegessen, ich freue mich drauf.
Wobei, ich habe gehört, du hast ja jetzt die Jahreskarte hier und du bist so häufig hier und hast echt schon lange keine Currywurst mehr. Jetzt wird's Zeit.
Ja, ich bekomme die natürlich auch ein bisschen günstiger, weil ich die Jahreskarte habe.
Auch noch? Okay, also das spricht auch nochmal für die Jahreskarte. Ich bin ja Vegetarier, aber für mich gibt's ja immer die vegane Currywurst-Variante. Gibt's eigentlich ein veganes Design?
Gibt es auch. Ja, wir sind drauf und dran, das zu entwickeln. Ich freue mich da total drüber und das ist für uns ein hohes Ziel, das vegane Auto zu erreichen. Ja, das ist gar nicht so einfach, weil in vielen Klebstoffen auch tierische Anteile sind. Also auch unter der Oberfläche muss man aufpassen, dass man vegan bleibt. Aber wir haben schon große Anteile, Nachhaltigkeit natürlich, vegan natürlich auch, in den Fahrzeugen und versuchen das noch weiter auszubauen. Ja, wir sind auf einem guten Weg. Wir müssen mehr darüber reden. Das können wir dann im nächsten Podcast machen.
Genau, jetzt essen wir erstmal was, würde ich sagen.
Ich würde gerne auch mal die vegane, heute zum ersten Mal die vegane Currywurst probieren.
Hast du noch nie?
Habe ich noch nie und ich bin echt neugierig.
Du, dann würde ich sagen, bevor wir uns dieser veganen Currywurst widmen, letzte Worte, die gehören dir. Gibt's noch was, was wir noch nicht gesagt haben?
Ja, also ich freue mich auf die Zukunft. Viele Leute sehen das, pessimistisch. Ich glaube, es gibt viele Gründe, das anders zu sehen, optimistisch. Einige habe ich erwähnt. Wir werden auf jeden Fall tolles Design sehen von Volkswagen. In den nächsten 2 bis 3 Jahren starten wir voll durch und wir werden tolle Fahrzeuge sehen.
Kann ich nichts weiter hinzufügen. Ich sage erstmal danke Dankeschön für deine Zeit, die vielen Einblicke in das Leben eines Chefdesigners bei Volkswagen auf unserem Rundgang durch die Autostadt. Ja, und wenn du jetzt sagst, ich möchte mehr über die Autostadt in Wolfsburg erfahren, dann habe ich zwei Tipps für dich. Zum einen, schau mal in die Shownotes, denn da gibt es einen Link und die Kontaktdaten der Autostadt. Dort kannst du auch Lob und Kritik loswerden. Zum anderen, klick mal in der App, in der du uns gerade hörst, auf Abonnieren, denn dann kommt die nächste Folge automatisch bei dir an und du verpasst keine der spannenden Geschichten aus der Autostadt. Das war's für heute. Bis bald, pass gut auf dich auf und ciao.
Ciao, macht's gut.
Das war Der Rundgang startet oben. Ein Podcast der Autostadt.